Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Aufzeichnung vom Tag der Forschung am 4. April 2016 zum Thema Kann man ohne Wissenschaft und Forschung unterrichten lernen an der Pädagogischen Hochschule Wien. Es spricht Professor Dr. Georg Tafner, Leiter des Bundeszentrums für Professionalisierung in der Bildungsforschung.
Ja, grüß Gott. Ich danke für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Gleich zu Beginn eine Entschuldigung für meine Stimme. Eine Erkältung und die Birken machen mir so zu schaffen, dass ich mir wirklich schwer tue. Aber ich denke, dass ich diese 40 Minuten hier jetzt gut durchhalten werde. Ich gratuliere gleich zu Beginn für diesen mutigen Titel. Ich habe den für sehr anregend gehalten, weil wir hier ein Selbstverständnis zur Frage oder zur Diskussion stellen. Und genau darüber möchte ich heute hier sprechen. Und ich habe mir gedacht, ich wähle als Überschrift einen Auszug aus einem Zitat von Heinz von Förster, nämlich wo er sagt, den Lehrer zum Forscher werden lassen. Und ich möchte das so aufbauen, dass ich Sie kurz da hinführe, was ich damit meine. Und aus diesem Zitat heraus einige Inhalte elaboriere, die vielleicht durchaus für Sie interessant sein könnten. Schauen wir uns zuerst Schauen wir uns dieses Zitat noch einmal genauer an. Es heißt dazwischen drin, den Lehrer zum Forscher werden zu lassen. Interessant ist, wie Heinz Förster das gesetzt hat, was er da drumherum gesagt hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich blende jetzt das ganze Zitat ein. Ich zitiere, vom Lehrer wird erwartet, dass er weiß, was er weiß. Sonst könnte er ja nichts lehren. Vom Forscher wird erwartet, dass er weiß, was er nicht weiß. Sonst könnte er nicht nach Antworten suchen. Ich schlage vor, den Lehrer zum Forscher werden zu lassen, der zusammen mit seinen Schülern versucht, die Schule, ja das Wissen, neu zu erfinden. Und das ist eigentlich ein Hammer, was da drin steht. Nämlich vor allem finde ich die ersten zwei Absätze. Wir erwarten von Lehrern, dass sie wissen, was sie sagen. Und wir wissen auch, dass der Ausdruck lehrerhaft durchaus negativ konnotiert. Was interessant ist, wenn Sie zu jemandem sagen, ist ein typischer Anwalt, oder ein typischer Mediziner wird das kaum negativ konnotieren. Sagen Sie aber, das ist ein typischer Lehrer oder typische Lehrerin, dann konnotiert das durchaus negativ. Das hat auch damit zu tun, dass wir immer den Anspruch stellen, wir wüssten alles. Wenn wir aber genau so in Forschung hineingehen würden, dann bräuchten wir eigentlich gar nicht forschen, weil wir sowieso wissen, was Sache ist. Das heißt, wir müssten eigentlich uns in unserer Identität verändern, wenn wir als Lehrende zum Forscher wären. Diese Aussage hat aber meines Erachtens eine doppelte Bedeutung. Und diese doppelte Bedeutung möchte ich jetzt nachspüren. Die erste ist, dass es dabei eigentlich um etwas anderes noch geht, das bei Heinz von Förster ja Programm ist, nämlich das Lernen konstruieren ist, Lernen als Konstruktion. Und das Zweite, was hier angesprochen wird, das ist das Selbstverständnis der forschungsgeleiteten Lehre. Und diese beiden Dinge möchte ich jetzt angehen und beginne zuerst mit dem Konstruktivismus und stelle diese Frage, die ja hochinteressant ist, wie lernen wir denn eigentlich? Und das Interessante ist, dass wir auf diese ganz simple Frage bis heute keine Antwort haben. Selbst die Neurowissenschaften können uns nicht sagen, wie Lernen letztendlich tatsächlich funktioniert. So haben wir die Problematik, dass wir, wenn wir über Lernen sprechen, wir nach wie vor von den großen Lerntheorien ausgehen, die mehr oder weniger nebeneinander stehen und alle drei in verschiedenen Kontexten auch verwendet werden. Es gibt dann noch eine vierte, die ich als die Nicht-Theorie bezeichne, die aber durchaus noch immer sehr oft verwendet wird, nämlich die Nicht-Theorie des Nürnberger Trichters. Viele glauben ja noch immer, hören Sie Politiker an, hören Sie an, wie draußen in den Stammtischen geredet wird, was Lernen ist. Das ist ja simpel, nicht? Der Lehrer braucht ja nur sagen, was Sache ist und dann sollen die Schüler halt endlich ordentlich lernen. Oder politisch gewendet heißt das, schütten wir ein paar Milliarden hinein in unser Bildungsbudget, reden wir ständig von Kompetenzen, versuchen wir Kompetenzen umzusetzen, dann sind wir kompetent genug, um am Arbeitsplatz kompetenter zu arbeiten und dadurch das Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen. So simpel wird es oft vereinfacht. Wir wissen aber, dass dieser Nürnberger Trichter eben keine Theorie ist. Eine Theorie, die wir haben, ist der Behaviorismus. Der eigentlich sehr simpel tickt, nicht? Ich habe einen Input und dann gibt es bestimmte Anreize, die dazu führen, dass etwas gelernt wird. Wie das funktioniert, das ist eine Blackbox, das interessiert uns nicht wirklich. Wir wissen aber, dass dieser Behaviorismus oft verwendet wird, nicht? Dort, wo wir versuchen, mit Tadel oder mit Lob zu arbeiten, dann geht es schon in Richtung Behaviorismus. Wir alle verwenden das, vor allem auch in der Familie. Ich habe auch 3 Kinder, da spielt das eine Rolle. Nicht? Wenn du schon brav bist, kriegst du mehr Taschengeld oder solche Dinge. Klassisch behavioristisch. Die zweite Lerntheorie, die dann erst später entstanden ist, ist der Kognitivismus, der davon ausgeht, dass wir die Dinge sozusagen im Kopf verarbeiten, ähnlich wie eine Informationsverarbeitungsmaschine, die aber weiter eben geht als der Behaviorismus, dass eben darum geht, dass sich etwas in unserem Kopf vollzieht. Und wir haben den Konstruktivismus, von dem wir ausgehen, wenn wir von Heinz von Förster sprechen. Und da haben wir 2 Ausprägungen. Das eine wäre der radikale Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass es so etwas wie eine objektive Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist natürlich schwierig dann, wenn man das als eine Grundlage hernimmt. Denken Sie dann nur, was bedeutet das für ethisch oder moralischen Unterricht, wenn ich mich nicht darüber verständigen kann, was eigentlich Wirklichkeit ist. Dennoch gibt es auch diesen Zugang. In den Lerntheorien ist meines Erachtens ein zweiter Zugang wesentlich wichtiger als dem Konstruktivismus, nämlich der moderate Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass es wohl eine objektive Wirklichkeit gibt, dass aber die Deutungen dessen, was Wirklichkeit ist, doch unterschiedlich ausfallen können. Wie zum Beispiel hier bei diesem Bild. Die einen werden vielleicht die alte Frau sehen, die anderen werden die junge Frau sehen, manche werden vielleicht beide sehen. Und alles hat letztendlich auch seine Wahrheit und seine Wirklichkeit. Das heißt, wenn wir hineingehen in den Unterricht, dann gehen wir mal davon aus, dass wir gar nicht einmal wirklich wissen, wie Lernen funktioniert. Aber je nachdem, welche Lerntheorie ich anwende, ich unterschiedlich unterrichten werde. Eines allerdings wissen wir definitiv. Wir wissen definitiv, dass wir Folgendes sagen können, wie das Koch auch formuliert. Niemand kann einem anderen etwas lernen, wenn dieser nicht lernt. Sonst wäre es so wie, und deshalb habe ich dieses Bild hier auch gewählt, wäre es so, wenn die anderen nicht lernen, dann könnte ich auch vor einem Lernvorlesungssaal einfach alles von mir geben, das wird nichts passieren. Genauso ist es, wenn einfach der andere nicht bereit ist, selbst zu lernen. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Lernen kann ich nicht eintrichtern, sondern Lernen geht nur, wenn der Gegenüber oder das Gegenüber, die mir gegenüber seiende Person, auch lernen will. Und wenn wir uns jetzt überlegen anfangen, wie eigentlich Unterricht aussieht, aus dieser Erkenntnis heraus, dann baue ich jetzt schon langsam auf, was wir eigentlich über Unterricht wissen. Wir wissen, dass Unterricht so funktioniert. Wir haben auf der einen Seite eine Lehrperson und auf der anderen eine lernende Person. Beides sind Persönlichkeiten, die durchaus unterschiedlich ticken können. Und es geht darum, etwas Drittes, nämlich das zu Lernende, das kann Wissen sein, das kann Können sein, oder bei den Kompetenzen maßen wir ja auch an, dass wir irgendwie dieses Wollen fördern können, dass es hier also um das geht, was wir das didaktische Dreieck benennen. Hier geht es um eine Beziehungsebene und eine Sachebene, die man eigentlich nicht voneinander loslösen kann, und dabei muss man aufpassen, dass man nicht die Beziehungsebene und die Sachebene vermischt. Das heißt also, beim Unterrichten muss ich mal verstehen, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, sowohl als Lehrperson, aber auch als Lernende. Und es gibt unterschiedliche Inhalte. Und je nachdem, welche Inhalte ich auch unterrichte, es durchaus unterschiedliche Zugänge gibt. Das ist etwas, das in der Kompetenzorientierung, so scheint mir, wenn ich in die Literatur hineinschaue, etwas verloren gegangen zu sein, dass die Inhalte auch eine Riesenrolle spielen. Das sage ich gerade als Wirtschaftspädagoge, weil gerade die Vorstellung darüber, was denn eigentlich Wirtschaft ist, wesentlich mitbestimmt, wie ich denn Wirtschaft unterrichte. Und das gilt natürlich für andere Fächer auch. So, dann müssen wir wissen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das Lernen funktioniert eigentlich nur dann, wenn der andere bereit ist zu lernen. Wir wissen auch, dass das in einem großen Modell heute eigentlich den Mittelpunkt darstellt, ein Modell, das aus der pädagogischen Psychologie herauskommt, nämlich im Modell vom Helmke, im Angebot-Nutzungsmodell. Ich kann als Lehrer ein Angebot zur Verfügung stellen, Aber ob das jetzt vom Lernenden tatsächlich angenommen wird, hängt, wie wir wissen, von vielen verschiedenen Faktoren ab, die ich als Lehrperson teilweise ändern kann, aber teilweise nicht ändern kann. Das heißt, das ist relativ komplex, wie ich eigentlich einen Inhalt sozusagen transportieren kann. So, jetzt ist dieser ganze Vorgang auch noch eingebettet in einen kulturellen, gesellschaftlichen und zeitlichen Kontext. Das macht einen Unterschied. Unterricht vor 30 Jahren hat anders getickt als Unterricht heute. Mir hat der Kollege Sloan, Wirtschaftspädagoge aus Paderborn, einmal Folgendes erzählt. Er ist in Großbritannien aufgewachsen und ist dann in der Volksschulzeit gewechselt nach Deutschland. Und dieser Wechsel war für ihn ein absoluter Horror. Nämlich insofern, als die britische Pädagogik in der Primarstufe anders getickt hat damals, als die Erziehungsmethoden in Deutschland. In England war es damals schon gang und gäbe, dass man im Klassenraum Bilder aufgehängt hat von den Schülern und Schülerinnen, dass es eine Couch hinten gegeben hat, zu der man sich zurückziehen konnte. Es hat die Möglichkeit gegeben, Unterricht freier zu gestalten, offenen Unterricht. Etwas, das es zur damaligen Zeit in Deutschland nicht gab. Und das war für ihn ein absoluter Horror. Diese schöne Geschichte zeigt mir also, dass Zeit eine wesentliche Rolle auch spielt. Aber nicht nur die Zeit, sondern auch der kontextuelle Zugang spielt eine Rolle. Also was habe ich für Curriculum oder was habe ich für Organisationstypen? Ich kann hier mit Ihnen auch nicht zum Beispiel irgendeine Gruppenarbeit machen, sondern ich muss einen Vortrag halten. Das ist mir vorgegeben worden. Deshalb schaut mein Vortrag oder mein Vorgehen, wie ich auf Sie zugehe sozusagen, ganz bestimmt aus, nämlich in Form eines Vortrages. Wenn man jetzt weiterschaut, wenn ich jetzt überlege, wie mache ich das jetzt mit dem Lernen, dann wissen wir, dass wir verschiedene Lerntheorien haben. Wir haben didaktische Modelle, denken Sie an Klafki, Hamburger Modell, Berliner Modell. Und wir haben, wie ich gesagt habe, unterschiedliche Lerntheorien. Das muss ich als Lehrer alles wissen. So, aber das ist nur eine Geschichte. Jetzt weiß ich noch etwas. Das ist etwas, das relativ modern noch dazugekommen ist, vor allem durch die pädagogische Psychologie. Es gibt auch das, was wir die tiefen Dimensionen des Unterrichts nennen. Nämlich jene Fragen, die sich nicht aufs Erste eröffnen, indem ich auf den Unterricht hinschaue, sondern das, was sich auf der tiefen Ebene des Unterrichts vollzieht. Nämlich, wie schaut's aus mit dem Vorwissen? Wie schaut's aus mit der kognitiven Aktivierung? Wie schaut's aus mit einer formativen und summativen Evaluierung oder mit dem Feedback, mit Motivation und Emotion? Und schließlich kommt dann noch etwas dazu, das interessanterweise im deutschsprachigen Raum gar nicht so eine große Rolle spielt, wohl aber im angloamerikanischen, nämlich die Frage der Klassenführung und des Classroom Managements, wo man weiß, das spielt eine ganz wesentliche Rolle, erstens für die Leistung und zweitens auch für das eigene persönliche Wohlbefinden als Lehrer. So, wenn ich Sie jetzt frage, rhetorisch, ist notwendig, dass wir da irgendeine Wissenschaft dahinter brauchen? Oder kann ich das einfach alles so lernen? Ich würde es umdrehen, würde sagen, all das, was ich Ihnen jetzt in einer rasenden Geschwindigkeit da vorbringe und ich eigentlich in einem Semester lang unterrichte, wenn ich eine Einführung in Lernen und Lehren gebe, dann sehen wir, wie viel wir eigentlich schon aus der Wissenschaft wissen über Lernen und Lehren. Das heißt, wenn ich hineingehe und unterrichte, finde ich schon so vieles, das erforscht worden ist und ich als Lehrer eigentlich wissen sollte. Ich drehe es jetzt um. Wofür ist dann also die Forschung notwendig? Ein bisschen habe ich die Antwort schon gegeben. Ich drehe es jetzt um und mache genau das, was ich vorhin auch erwähnt habe, noch einmal einen Blick zurück in die Geschichte und sage, was heißt es jetzt zeitlich gesehen? Es gibt eine sehr interessante Broschüre, die Sie leicht nachgoogeln können, nämlich vom Österreichischen Wissenschaftsrat zum Thema Zukunft der Lehrerbildung, wo auch diese Frage gestellt wird, wofür ist denn eigentlich die Akademisierung gut? Wie und wo und wer soll Lernen lernen? Und Sie sehen da oben eine Darstellung, wie früher Lernen funktioniert hat. Allein die Darstellung nicht mit dem Stabel in der Hand ist etwas, das uns Gott sei Dank heute fern liegt. Und wenn Sie sich anschauen, und das bitte ich Sie nachzulesen, weil es wirklich lustig ist, wie hat man damals Lehrer ausgewählt, als man noch nichts über Forschung empirischer Natur wusste, wo man noch nicht so weit war, wie wir heute sind. Man hat hier 4 Personen vorgeladen, das ist ein Beispiel, das sich in Deutschland tatsächlich abgespielt hat, 1729, auf der Suche nach Volksschullehrer. Und da haben sich 4 Personen beworben, ein Weber, ein Schneider, ein Kesselflicker und ein Unteroffizier. Und die Aufgabe der Kommission und der Vorsitz des Pastors war es, den geeigneten Kandidaten zu finden. Ich gebe da nur so ein paar Kriterien heraus, die man damals an eine Lehrperson gestellt hat. Jakob Mehl, der Weber, dem wurden 3 Fragen gestellt und dazu wurde bemerkt, 3 Fragen aus dem Verstand, hierin hat er Satisfaktion. Er hat auch 3 Zeilen geschrieben, 5 Fehler gemacht, des Rechnens nicht kundig. Dann ist weitergegangen, da kam der Philipp Hopp dran, das war ein Schneider, auch 3 Fragen aus dem Verstand, bleibt bei allem wörtlich festsitzen, tut sich ebenso schwer im Rechnen und im Schreiben und zählte an den Fingern. Johann Schutt, Kesselflicker, buchstabiert Genesis Vers 10, aber auch mit Problemen, 3 Reihen geschrieben, 10 Feldern, das Rechnen nur im Addieren erfahren. Und dann Fröhlich Loth, Unteroffizier, verschiedene Handschriften, langsam gelesen, Diktat mit 3 Zeilen, 8 Fehler, Rechnen, addieren und ein bisschen subtrahieren. Letztlich kommt dann die Kommission zur Entscheidung, welchen von diesen Personen traut man zu, die Volksschüler zu unterrichten. Und es wird der Jakob Mehl, der Weber, wo wir sehen, der hat doch große Fehler, aber wird es vor allem deshalb, weil man es vor allem den Unteroffizier nicht zutraut, der schlägt wahrscheinlich die Kinder zu viel. Die gleiche Angst hat man beim Kesselflicker und der Schneider, der wusste überhaupt nichts. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, einfach einmal das umzudrehen, wenn wir überhaupt nichts Wissenschaftliches hätten, was das eigentlich bedeuten würde, wie wir zu unserer Lehrerbildung und zur Auswahl der Lehrer kommen würden. So, wenn man das jetzt anschaut, was heute eine Rolle spielt, wie Unterricht gestaltet wird, da sind es einerseits die Sichtstrukturen eines Unterrichts. Das sind die Methoden, das sind die Sozialformen, aber auch die Organisationsformen. Und wir wissen heute, dass aber das gar nicht so wesentlich ist für den Erfolg des Unterrichtes. Dass heute ganz wesentlich diese Lehr- und Lernprozesse, wie ich schon erwähnt habe, diese Tiefenstruktur spielen. Das ist etwas, das wir erst durch die pädagogische Psychologie haben, überhaupt heben können. Das ist etwas, das die Herren, die wir vorher kennengelernt haben aus dem 18. Jahrhundert, nicht irgendeine Vorstellung davon gehabt hätten, dass das für den Unterricht überhaupt irgendeine Rolle spielen könnte. Und wenn man sich heute anschaut, was denn so Literatur ist, die fürs grundsätzlich Lernen und Lernen herangezogen wird, dann ist das eine unglaubliche Fülle. Ich habe hier nur so eine Pflichtliteratur herausgenommen, die in meiner Einführung in Lernen und Lernen von mir verwendet wird. Das ist eine unglaubliche Fülle. Und allein jetzt zu sagen, Forschung würde keine Rolle spielen, würde auch bedeuten, alle diese Bücher wieder zurückzuziehen und wir tun halt das, was wir glauben, dass es rechtens wäre. Wenn ich überlege dann, welche Zugänge habe ich denn überhaupt zur Forschung? Wie haben denn diese Personen hier gearbeitet? Wenn Sie hier ein bisschen schauen, Sie werden sehen von den Büchern her, Sie finden sowohl Bücher, die aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik kommen, aus der quantitativen Erziehungswissenschaft oder aus der kritischen Theorie. Das heißt, wenn wir über Forschungszugänge in der Pädagogik sprechen, dann sprechen wir eigentlich von 3 großen unterschiedlichen Zugängen, die sie im Laufe der Jahrhunderte herausgearbeitet haben und die auch etwas damit machen, wie wir eigentlich ans Unterrichten herangehen. Das erste wäre der geisteswissenschaftliche Zugang, der aus der Philosophie und der Aufklärung herauskommt und bis heute seine Bedeutung hat. Allein wenn Sie hineinschauen in die Lehrpläne oder in unser Verfassungsgesetz, wenn Sie sehen, was definiert ist, was wir eigentlich in den Schulen wollen, dann geht es um den mündigen Bürger. Auf das setzt ja dann auch Klafki zum Beispiel an. Und das ist eine Idee, die natürlich aus der Philosophie und der Aufklärung herauskommt. Die Methoden, mit denen die arbeiten, Hermeneutik, heute auch qualitative Methoden, und es geht ums Verstehen von pädagogischen Prozessen. In den 60er Jahren entstanden, auch aufgrund dessen, was sich getan hat in der nationalsozialistischen Zeit, hier sehen wir auch wieder, was Zeit und Politik für eine Rolle spielt, der Missbrauch der Pädagogik im nationalsozialistischen Zeitraum und die erst späte Auseinandersetzung der Forschung mit dieser Problematik, die dann zum Herausformen der kritischen Theorie geführt hat, die versucht, Herrschaftsverhältnisse, Ökonomie und Herrschaft auch kritisch zu hinterfragen. Sie arbeitet hermeneutisch, qualitativ und quantitativ und sie ist eben gesellschaftskritisch, und deshalb nicht nur deskriptiv, sondern auch ganz stark, ganz bewusst normativ. Und wir haben auch seit den 1960er Jahren, hoppla, da ist jetzt was passiert, wieder zurück, jetzt stimmt's, die sogenannte realistische Wende, die sich mit den Vorlesungen von Heinrich Roth eingestellt hat, 1962, der nämlich interessanterweise forderte, dass zusätzlich zur geisteswissenschaftlichen Erziehungswissenschaft auch die quantitative Forschung dazugestellt werden sollte. Und wir wissen, das hat auch dazu geführt, dass sich dann die Geisteswissenschaft auch stark von der quantitativen Erziehungswissenschaft abgekoppelt hat und durchaus auch dazu geführt hat, dass es heute auch in den Erziehungswissenschaften, die ja sehr bunt geworden sind, auch Zugänge gibt, die so weit gehen und sagen, Erziehungswissenschaft ist nicht mehr normativ, sondern wertfrei. Was ich persönlich nicht glaube, dass das überhaupt möglich ist. Aber diese Behauptung wird aufgestellt. Sie arbeitet quantitativ empirisch und sie versucht eben deskriptiv zu arbeiten und Zusammenhänge eben zu erklären. Das heißt jetzt, wenn ich das jetzt einmal so zusammenfasse, die Behauptung, dass Forschung keine Rolle spielt, könnte man eigentlich gar nicht mehr aufstellen, weil einfach all das, was im Laufe der Geschichte passiert ist in Pädagogik, immer auch mit Forschung passiert ist. Ich kann das gar nicht mehr wegdenken. Es würde gar nicht funktionieren. Und trotzdem gibt es etwas Hochinteressantes, das mir immer wieder auffällt. Erstens, wenn ich in Vorlesungen hineingehe, vor allem theoretischer Natur, dann kommt automatisch diese Abneigung. Jetzt kommt man schon wieder mit ihrer Theorie. Oder wenn ich hineingehe in Forschungsprojekte und dann mit den Lehrpersonen ins Diskutieren komme. Und auch da immer wieder, ihr mit eurer Wissenschaft. Also es gibt von Seite der Lehrerschaft ganz häufig und auch der Studierenden eine Ablehnung grundsätzlicher Art der Wissenschaft gegenüber. Obwohl wir sehen jetzt in diesen Einführungen, die ich gebracht habe, wir können sie gar nicht mehr wegnehmen aus der Pädagogik. Warum ist das so? Ich glaube einmal grundsätzlich, dass es Fallen im Lehrberuf gibt, wo man hineinplumpsen kann. Und drei solcher Fallen möchte ich jetzt zur Diskussion stellen. Die erste Falle sind subjektive Theorien. Und die zweite Falle ist eine, die ganz eng mit diesen verknüpft ist und wahrscheinlich auch kaum voneinander letztendlich nur theoretisch getrennt werden kann, nämlich epistemologische Theorien. Und schließlich eben die Vorstellung von Theorie und Praxis, die wir im Kopf haben. Und dem möchte ich jetzt nachgehen. Was könnte der Grund sein, warum wir so eine Abneigung, warum Lehrpersonen oft so eine Abneigung Theorien gegenüber haben? Und warum gibt es diese starke Verwurzelung in den subjektiven Theorien? Gesundheit. Ich möchte, es geht Ihnen gleich wie mir, Sie können Ihnen empathisch nachvollziehen, was da läuft. Ich möchte kurz einen Rahmen aufstellen, den Sie kennen, der von Habermas ganz stark ausgearbeitet worden ist, nämlich die Idee der Lebenswelt. Nämlich die Idee, dass wir alle einen impliziten Erfahrungshintergrund haben, der hinter unserer Kommunikation steht, den wir implizit lernen, in Form von Erziehung, Sozialisation und Enkulturation, der uns gar nicht bewusst ist, dass der da ist, aber den wir auch gemeinsam teilen. Wenn das nicht so wäre, könnte ich gar keinen Vortrag halten, wo Sie da und da auch verstehen, dort auch verstehen, was ich meine. Es könnte kein Liebesroman erzählt werden, wenn ich nicht mitfühlen kann, dass der junge Bursche seine so liebende Frau oder seine liebende Freundin, die ihre Liebe nicht erwidert. Ich kann es aber fühlen, obwohl ich nicht in der Position bin, weil ich eben Ähnliches vielleicht auch schon erlebt habe. So, vor diesem Erfahrungshintergrund, der sich komplett verschieden ausdifferenziert und auch nie endlich erfasst werden könnte, vor dem spielen sich zwei Dinge ab. Das erste ist die Welt der Wissenschaft. Also die Welt der Wissenschaft lebt ja auch von diesem Erfahrungshintergrund, den wir alle haben. Sonst würden wir die Wissenschaft überhaupt nicht mehr verstehen. Und es gibt natürlich auch die Praxis. Ich bezeichne die jetzt ganz simpel als die Welt der Schule. So, jetzt wird's aber interessant. Wenn ich jetzt hineinschaue in die Schule, ich mache das Praxisfeld jetzt aus, dann ist etwas ganz Interessantes. Wenn ich nämlich überlege, was ist denn eigentlich Praxis, dann muss mir eigentlich klar sein, dass Praxis immer nur Tun ist, dass Praxis immer nur Vollzug, Performance ist. Also Praxis ist eigentlich immer nur Praxis in der Praxis. Wenn ich hineingehe ins Konferenzzimmer und dort reden die Lehrpersonen miteinander, dann reden sie über ihre Praxis, die aber selbst die Praxis nicht mehr ist, sondern sie haben irgendeine Form der Theorie, eine Begründung, ich bleibe jetzt bei diesem Wort, warum sie etwas gemacht haben. Jeder Praktiker hat sozusagen, wenn sie ihn fragen, ja, warum hast du das getan, eine Begründung parat, warum er das getan hat. Aber diese Begründung, das ist jetzt wichtig, ist nicht mehr die Praxis selbst. Die Praxis selbst kann ich nur sehen, wenn ich zuschaue, wie er das eben tut. Sie sehen jetzt die Praxis meines Vortrages. Wenn Sie mich fragen, wie der Vortrag war, werde ich Ihnen eine Begründung geben, wie ich das gesehen habe. Das muss aber nicht Ihre Begründung sein. Das ist mein Ausdruckssinn, Ihr vermeintlicher Dokumentsinn oder auch vielleicht Ihr objektiver Sinn. Das muss aber nicht mein Ausdruckssinn sein. So, schauen wir uns an, wie das ist in der Welt der Wissenschaft. Auch die Welt der Wissenschaft, die produziert sozusagen Theorie. Aber wenn sie ihre Theorie weitergeben will oder über die Theorie spricht, dann ist das auch nicht mehr die Theorie selbst, sondern die Begründung der Theorie. So, jetzt wird's aber lustig. Wenn sich jetzt der Wissenschaftler trifft, ich bleibe jetzt beim Männlichen, wenn der Wissenschaftler sich trifft mit dem Praktiker aus der Schule, dann läuft meistens die Diskussion so ab. Der Wissenschaftler sagt, ihr mit euren subjektiven Theorien, so wie du begründest, das ist keine wissenschaftliche Begründung, das ist eine reine subjektive Theorie. Und der Praktiker antwortet darauf, naja, du mit deiner Theorie, das ist ja völlig abgehoben. Der Witz ist jetzt nur der, die reden jetzt nicht mehr über Theorie und Praxis, sondern die sind beide auf einer begründeten Theorieebene. Es geht also um Alltagstheorie, schulische Art, gegenüber Alltagstheorie, wissenschaftlicher Art. Also wir sind eigentlich auf einer komplett anderen Ebene, titulieren nur das eine als Theorie und das andere als Praxis. Das gebe ich mir den Studierenden mit. Passt auf, sobald ihr anfangt, über eure Schulzeit zu sprechen, seid ihr nicht mehr in der Schulzeit. Da gebe ich gleich eine Wendung mit. Dann ist es ja ganz praktisch im Sinne von Kurt Lewin. Wenn ich dann nämlich jemanden argumentieren muss, warum ich einen Unterricht so gehalten habe und nicht so, wenn man eine gute Theorie parat hat. Es gibt dann eben nichts Praktischeres als eine gute Theorie, wie ihm Kurt Lewin gesagt haben soll. Aber das ist noch nicht alles. Sie kennen alle das Wertequadrat von Schulz von Thun. Das ist ja das Gemeine, dass ich jetzt nach unten greife, nicht? Und quer nach unten attackiere. Machen wir das. Attacke. Der Wissenschaftler attackiert und geht überhaupt an und sagt, deine Praxis ist nicht forschungsgeleitet. Das ist jetzt die Watschen sozusagen, ja? Und was sagt der, der aus der Praxis kommt? Deine Theorie ist nicht praxisnah, mit der können wir nichts anfangen. Und solange wir so denken, haben wir ein Riesenproblem. Es crasht immer zwischen Theorie und Praxis. Und ich glaube, das Erste und ganz Wesentliche ist, dass man aus diesem Denken rauskommt. Dass man zwar anerkennt, dass Theorie und Praxis immer wissenschaftstheoretisch eine Grenze darstellt. Es ist ein Graben, den ich niemals überspringen kann, den ich wohl überspringen kann, aber der Graben ist da. Das muss man mal anerkennen. Das Zweite ist, wie gehe ich mit diesem Unterschied um? Vielleicht hilft auch noch, wenn man sich noch Folgendes überlegt. Wie entsteht denn überhaupt Theorie? Ganz vereinfacht, meistens funktioniert es so. Es ist da jemand, der beforscht Praxis, versucht aus der Praxis induktiv eine Theorie abzuleiten, indem diese Person Forschungsmethoden anwendet. Das ist dann wissenschaftliches Arbeiten. Was passiert dann weiter? Aus einem kleinen Fallbeispiel machen wir meistens eine Riesentheorie. Das ist oft nicht so ganz unproblematisch, aber das lieben wir, weil wir glauben dann ist es eine besonders tolle wissenschaftliche Theorie. Dann kommt die Deduktion, ja, wendet das in der Praxis an. Und deshalb ist auch Forschung und Anwendung etwas, das ein bisschen auseinanderliegt. Die Frage ist, wie kann ich jetzt diesen Graben überspringen? Wir wissen, forschungstheoretisch bleibt er. Aber es gibt eine Möglichkeit, das ein bisschen näher zu kommen, um den Graben sozusagen enger zu machen. Das ist die Idee, die uns schön vorgibt. Nämlich zu sagen, wir können ja bereits in der Handlung, wenn ich da vortrage, ich hatte am Beginn so das Gefühl, ich erreiche sie nicht heute. Ja? Dann im Zuge meines Gespräches, weil ich so Theorie-Praxis komme, habe ich gedacht, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind sie bei mir. Das heißt, da rattert schon was in meinen Kopf, geht in meinen Kopf schon etwas ab. Reflexion in der Handlung, dann die Reflexion nach der Handlung, irgendwann, wenn ich heimfahre, überlege ich mir, wie ist der Vortrag eigentlich angekommen und nehme dann Konsequenzen mit für meinen nächsten Vortrag. Das ist genau das, was eben schön definiert als Knowing in Action, dann Reflection in Action. Also Knowing in Action heißt, wie handle ich eigentlich im Tun? Dann, wie reflektiere ich mein Tun bereits im Tun? Reflect on our reflection in action, dass ich dann später nachdenke, wie habe ich das im Vollzug eigentlich reflektiert? Dann beschreibe ich das und dann, wenn ich gut bin, aufgrund der Beschreibung verändere ich dann auch mein Verhalten. das schaut jetzt so aus, als ob der Graben übersprungen wäre. Das ist ja nicht. Das muss uns schon klar sein. Aber es macht den Graben, denke ich, ein bisschen enger. Also wir können uns vielleicht schön mitnehmen, die diese Frage am Beginn jetzt ein bisschen zusammenbringt, Theorie und Praxis, eine kritisch-reflexive Handlung einnehmen, den eigenen Unterricht hinterfragen. Im Hinterfragen, habe ich eigene subjektive Theorien oder epistemologische Theorien im Hintergrund? Die Wirksamkeit und Qualität des Unterrichts hinterfragen und dann eben an der Verbesserung zu arbeiten. Und auch, und das dürfen wir nie vergessen, die Kompetenzorientierung hat, sagen wir mal, eine Falle, dass wir zu sehr auf die Wirksamkeit schauen. Vergessen wir auch nicht die Normativität. Welche Werte und Normen stehen dahinter? So, und die Frage ist jetzt, wie können wir diese subjektiven Theorien verändern? Da gibt's keine Rezepte, da gibt's keine Kausalbeziehung. Mach das, dann folgt jenes. Wir wissen nur, dass etwas passieren kann, aber nicht muss, wenn ich etwas an eigenen Erfahrungen ändere, wenn ich etwas neu angehe oder aus Erfahrungen von Peers, aus Kollegen zum Beispiel, Kollegenschaft, oder ich lerne am Beispiel eines anderen, wie uns das Bandura ja auch sagt, manchmal auch über Argumente und Simulation, über Reflexion und über Feedback. Aber noch einmal, es gibt keine Garantie, dass das tatsächlich passiert. Ich schließe ab und frage, ja, wie ist das jetzt? Brauchen wir die Forschung oder brauchen wir sie nicht? Und da möchte ich abschließen mit einer realistischen Einschätzung. Das ist auch wieder normativ. Ich mache diese normative Setzung jetzt zum Schluss. Wir könnten ein Kontinuum annehmen zwischen Forschung ist alles, wir brauchen nur das, oder Forschung ist nichts, brauchen wir überhaupt nicht. Und ich glaube, die Realität ist irgendwo dazwischen. Und da gebe ich zwei Zitate mit. Das erste Zitat ist von William James, das war einer der ersten pädagogischen Psychologen, der sich nämlich Sorgen gemacht hat, wenn er so verspricht mit seiner Wissenschaft, macht's das, wie es die Psychologie vorgibt, dann wird sich euer Unterricht ändern. Da sagt er Folgendes. Mit Sicherheit sollte die Psychologie den Lehrern helfen. Aber dennoch gestehe ich, dass ich, da mir das Ausmaß mancher ihrer Erwartungen bekannt ist, etwas ängstlich bin, dass am Ende meiner Vorträge nicht wenige von ihnen eine gewisse Enttäuschung über die schlichten Ergebnisse empfinden könnten. In anderen Worten, bin ich nicht sicher, ob sie sich nicht Erwartungen hingeben, die eine Spur übertrieben sind. Und der zweite noch von Mittelstraß, Zitat, doch pädagogische Ausbildung ohne oder nur mit schwachem Wissenschaftsbezug ist keine gute Ausbildung. Sie setzt das Didaktische vor das Wissenschaftliche, so als würde man das Verkaufen vor das Produzieren setzen. Und ganz zum Schluss, und dann höre ich auf, eine realistische Einschätzung, noch einmal Zitat nach Weinert, nachhaltig enttäuschen wird das nur den, der von einer Wissenschaft von Menschen Rezepte für dessen Behandlung erwartet und der den stets vorläufigen und approximativen Charakter jedes Forschungsergebnisses verkennt. Danke.